HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Keine Revision im Lübcke-Prozess. Der Fall um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke muss nicht neu aufgerollt werden. Und das sorgt bei der Familie des ermordeten Politikers für tiefe Enttäuschung. Der Bundesgerichtshof hat jetzt alle Revisionen zurückgewiesen. Die Begründung, es gebe keine Rechtsfehler und keine Mängel beim Urteil, so das BGH. Somit bleibt es dabei, dass Walter Lübckes Mörder Stefan Ernst lebenslang hinter Gitter muss. Und es bleibt auch dabei, dass der Mitangeklagte Markus H. vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord freigesprochen ist. Juristisch ist jetzt also alles abgeschlossen. Doch damit blieben Fragen ungeklärt, heißt es von der Familie des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten. Der Sprecher der Familie Lübcke sagte im HR-Interview dazu:
Für die Familie ist das natürlich sehr schmerzlich. Die Familie hat das verfolgt und der Anwalt und ich, wir haben dann auch länger mit ihr gesprochen. Es ist natürlich sehr, sehr schmerzlich, diese Entscheidung, weil damit ist sozusagen juristisch das Buch zu. Und damit bleiben wesentliche Fragen ungeklärt. Also die Frage, die Familie sehr interessiert hat, wie waren eigentlich die letzten Sekunden im Leben des Ehemanns und Vaters? Gab es noch einen Wortwechsel mit Stefan Ernst? Die Frage, wie ist eigentlich dessen DNA an das Hemd von Walter Lübcke gekommen? Und die ganz zentrale Frage, die Familie ist davon überzeugt, dass beide Angeklagte die Tat gemeinsam geplant und verübt haben. Das bleibt alles sozusagen im Raum offen und das ist für die Familie schmerzlich.
Markus H. soll mit dem Mörder Stefan Ernst Schießen geübt haben und er soll ihn auch immer wieder bestärkt haben, diesen Mord zu begehen. Doch eine wirkliche Mitschuld am Mord konnte ihm nicht nachgewiesen werden. Familie Lübcke ist sich aber trotzdem sicher, dass Markus H. Beihilfe zum Mord geleistet habe. Warum sie das glauben, das hat ihr Sprecher Metz vor dieser Sendung so erklärt.
Unter anderem deswegen, weil Stefan Ernst das auch zum Ausdruck gebracht hat, dass Markus H. am Platz war und vor allen Dingen erklärt hat, dass Markus H. Stefan Ernst abgelenkt hat. Und anders ist der Schusswinkel in den Kopf auch gar nicht zu erklären. Also es sind im Detail Dinge, die nach wie vor im Raum stehen und die unerklärlich sind. Aber ich will durchaus jetzt auch nicht in Gerichtsschelte verfallen, denn man muss eins sehen, Walter Lübcke hat immer mit all seiner Kraft und seiner Überzeugung für den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat eingetreten. Und dazu gehört auch die Haltung, dass man eine Gerichtsentscheidung, auch wenn es sehr schwer fällt und wenn es schmerzlich ist, dass man die dann letztendlich auch akzeptiert. Und das tut die Familie ausdrücklich auch.
Der Lübcke-Mordprozess wird nicht neu verhandelt werden. Revisionen sind vom Tisch. Das hat jetzt der Bundesgerichtshof entschieden. Wie die Angehörigen des ermordeten Politikers darauf reagiert haben, das hat uns der Sprecher der Familie Lübcke vor dieser Sendung beantwortet. Schichtdienst, wenig Freizeit und Arbeiten bis zur Erschöpfung. Der Arbeitsalltag von Pflegerinnen und Pflegern ist schon vor Corona hart gewesen. Die Pandemie hat den Pflegenotstand bei uns im Land aber noch weiter verstärkt. Und immer wieder streiken Pflegekräfte wegen der unzumutbaren Arbeitsbedingungen. So jetzt auch am Uniklinikum Frankfurt.
Mit Trillerpfeifen, Rasseln und Plakaten haben mehrere hundert Mitarbeiter des Klinikums ihrem Unmut Luft gemacht. Viele von ihnen fühlen sich nach über 2 Jahren Corona ausgebrannt, wie zum Beispiel Jana aus der Intensivpflege.
Die Realität ist die, dass wir jetzt über die letzten Monate und Jahre hinweg immer mehr Patienten betreuen müssen, was natürlich die Konsequenz hat, dass wir für niemanden wirklich Zeit haben. Das ist einfach auch menschlich nicht mehr zu ertragen.
Ihre Kollegin Belinda arbeitet seit 15 Jahren in der Intensivpflege und sagt:
Ich stehe da auch einfach nicht mehr dahinter, wie ich die Versorgung zu leisten habe. Also ich gehe oft aus dem Dienst raus und bin einfach nicht zufrieden mit meiner Versorgung am Patienten.
Unter den Demonstranten ist auch Thomas. Er ist Auszubildender in der Anästhesie im 2. Jahr und fühlt sich nicht immer ganz wohl in seinem Berufsalltag.
Auszubildende werden ziemlich zügig als volles Personal angesehen und eingesetzt. Und das ist natürlich eine hohe Belastung, gerade weil man noch ziemlich unerfahren ist.
Janis arbeitet als Anästhesiepfleger im OP, kümmert sich also um Patienten während und nach der Narkose. Er sagt:
Die Schwierigkeit besteht darin, dass immer mehr OP-Programm aufgetischt wird mit weniger Personal, immer mehr Zeitdruck entsteht dadurch und eigentlich auch die Wertschätzung halt darunter auch leidet. Ich spiele schon mit den Gedanken, eigentlich den Beruf zu wechseln.
So wie Janis geht es einigen seiner Kolleginnen und Kollegen am Uniklinikum Frankfurt. Belinda aus der Intensivpflege ist sogar schon einen Schritt weiter.
Ja, ich versuche gerade, den Beruf zu verlassen. Ich habe gekündigt. Ich gehe aus Frust heraus.
Bei der Gewerkschaft haben sich inzwischen viele Klinikmitarbeiter gemeldet, die ausgebrannt und frustriert sind und nach Entlastung rufen. Deshalb soll der Warnstreik den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Verdi fordert mehr Jobs, bessere Arbeitsbedingungen und spürbare Entlastungen gerade für die Kolleginnen und Kollegen, die einen besonders harten Job machen, etwa in der Intensivpflege oder der Psychiatrie. Ziel ist ein eigener Entlastungstarifvertrag. Die Klinikleitung hat inzwischen ein Angebot vorgelegt. Jens Ahäuser, der für Verdi verhandelt, sagt:
Wir sind ganz weit auseinander. Das, was bisher vorgelegt worden ist, reicht ganz und gar nicht aus.
Vorbild für eine Einigung könnten die Tarifabschlüsse in Mainz, Berlin und Nordrhein-Westfalen sein. Dort hatten beide Seiten zwar lange gerungen, in Düsseldorf begleitet von 77 Streiktagen, aber am Ende gab es eine Einigung. Darauf hoffen jetzt auch die rund 4000 Beschäftigten am Klinikum Frankfurt. Am Montag soll weiter verhandelt werden.
Die Beschäftigten der Uniklinik Frankfurt streiken und fordern bessere Arbeitsbedingungen. Infos dazu hatte Alexander Schmidt aus der HR-Wirtschaftsredaktion. Und wir haben es im Beitrag gehört, gerade in der Pflege fehlt es an Personal, aber auch andere Branchen kennen dieses Problem. Viele Betriebe suchen auch gerade händeringend nach Auszubildenden. Wie angespannt die Situation auf dem Ausbildungsmarkt in Hessen ist, dieser Frage ist hr-Inforeporterin Anna Vogel nachgegangen.
Eine lange Werkbank in einem eigenen Raum, daran 8 Arbeitsplätze extra für Auszubildende. Doch jetzt sitzt nur noch der 19-jährige Yannick Neureuter an diesem Tisch im Unternehmen ITG Induktionsanlagen in Hirschhorn am Neckar. Der kaufmännische Leiter Andreas Simon setzt sich neben seinen letzten Auszubildenden.
Wir haben schon mehrfach jetzt Auszubildende verloren auch, die auch während der Ausbildung dann ausgestiegen sind und sie einen anderen Betrieb gesucht haben. Herr Neureuter ist jetzt unser letzter Azubi, der auch Anfang nächsten Jahres dann die Ausbildung beenden wird. Für die nächste Ausbildungssituation haben wir noch keinen Auszubildenden gefunden.
Dabei mangelt es Andreas Simon nicht an Interessenten an einer Ausbildung zum Mechatroniker. Der Haken ist nur, seine Auszubildenden am äußersten Rand des Kreises Bergstraße müssen zur Berufsschule nach Bensheim. Für Yannick Neureuter heißt das an Berufsschultagen
viel Stress tatsächlich und halt viele Kosten. Das sind dann immer jeden Tag eigentlich fast 3 Stunden, die ich Auto fahre. Und am Ende der Woche bin ich dann schon ausgelaugt eigentlich.
Die Vorgänger von Yannick Neureuter konnten noch auf eine Berufsschule in Baden-Württemberg gehen, 20 Minuten entfernt. Dass das nicht mehr möglich ist, liegt kurioserweise auch daran, dass es insgesamt zu wenige Auszubildende gibt und dass deshalb hessische Auszubildende wie Yannick auch die Klassen in hessischen Berufsschulen füllen sollen, trotz weiterem Weg, so Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.
Also wir werden insgesamt, was die Berufsschullandschaft angeht, in den nächsten Jahren deutliche Veränderungen erleben und wir wollen einerseits alle Berufsschulstandorte erhalten. Aber es ist völlig klar, es wird nicht mehr alles an jedem Standort geben.
Das Ausbildungsjahr in Hessen hat gerade erst begonnen. Doch noch sind fast 15.000 Stellen unbesetzt. Dabei suchen nur noch etwas mehr als 10.000 junge Menschen eine Ausbildungsstelle, sagt Brigitte Scheuerle von der Industrie- und Handelskammer in Frankfurt. Es fehlen also junge Menschen.
Das zieht sich über alle Branchen, über alle Berufe hinweg. Also sind die Unternehmen mehr oder weniger alle noch auf der Suche, auch bei großen Unternehmen, die zu den Markenarbeitgebern gehören, sind noch nicht alle Plätze besetzt.
Noch vor 10 Jahren war das Bild ein ganz anderes, sagt auch Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Seine Erklärung: der demografische Wandel und
immer mehr von den jungen Leuten wollen studieren und entscheiden sich nicht für den Weg der beruflichen Ausbildung. Es gibt viel mehr Ausbildungsplätze als am Ende wirklich junge Menschen, die sich für diesen Weg entscheiden. Also wenn wir in den nächsten Wochen noch kräftig darum kämpfen müssen, die bisher Unversorgten zu versorgen.
Immerhin, wenn die Prüfungen geschafft sind, will zumindest Yannick Neureuter erst einmal bei seinem Ausbildungsbetrieb in Hirschhorn bleiben.
Wie groß ist der Mangel an Auszubildenden in Hessen? Darüber hat uns Anna Vogel informiert. Stellen Sie sich vor, Sie verkaufen ein Haus samt Grundstück. Nur die Kaufsumme, also mehrere hunderttausend Euro, die kommen bei Ihnen niemals an. Und zwar, weil im Vertrag die falsche Kontonummer steht. Genau das ist jetzt einem Paar aus Taunusstein passiert. Ursula Meier mit der ganzen Geschichte.
Es geht um insgesamt 164.000 Euro. Um dieses Geld kämpft ein Paar aus dem hessischen Taunusstein bis heute. Jatane Krüger und ihr Lebensgefährte Oliver Rossel. Sie haben ein Haus mit Grundstück mitgeerbt und mit Hilfe einer Maklerin verkauft. Bei einem Notar haben sie letztes Jahr den Vertrag unterzeichnet. Das Geld aus dem Verkauf sollte aber nicht etwa auf das Konto des Paares fließen, sondern da stand eine andere Kontonummer, erzählt Oliver Rossel.
Das Problem mit der Kontonummer war, dass es im Text so geschrieben war, dass mein Lebensgefährtin Jantane und ich auch, als ich durchgelesen hatte, gedacht haben, die Kontonummer würde zur Maklerin gehören. Es war also nicht ganz eindeutig in dem Text beschrieben, für uns als Laie.
Das Paar dachte sich nichts dabei und unterschrieb. Ein folgenschwerer Fehler. Denn im Nachhinein stellte sich heraus, es war weder das Konto der Maklerin noch des Notars, sondern das Konto eines Unbekannten. Das Paar versuchte, diesen Fehler rückgängig zu machen, ohne Erfolg. Doch wo kommt diese wildfremde Kontonummer so plötzlich her? Auf Anfrage des HR will sich der Notar dazu konkret nicht äußern. Er sei zur Verschwiegenheit verpflichtet. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es ganz allgemein zu Verträgen, Zitat:
Der Entwurf enthält neben den für diesen Fall notwendigen rechtlichen Regelungen auch die individuellen Angaben, die der Notar von den Beteiligten oder dem Vertragsvermittler erhalten hat.
Vermittler wie die Maklerin. Von der könnte die fremde Kontonummer also auch kommen. Eine schriftliche Anfrage lässt sie bisher unbeantwortet. Die zuständige Notarkammer Koblenz verweist darauf, wenn so ein Vertrag geschlossen werde, hätten alle Beteiligten mehrfach die Gelegenheit, alle Daten zu überprüfen und nachzufragen, bis schließlich Geld fließe. Das Paar aus Taunusstein räumt ein, da habe man Fehler gemacht und sich zu spät gekümmert. Aber, so meint Oliver Rossel,
es ist ja offensichtlich, dass eine falsche Kontonummer eingetragen wurde, die sogar zu irgendeinem Mensch gehört. Dann finden wir es nicht in Ordnung, dass man dann einfach das so stehen lässt und sagt, ja, das seid ihr jetzt selber dran schuld. Wenn ich als Notar in der Verantwortung bin, zu gucken, dass das Geld auch bei den Leuten ankommt, wo es ankommen soll.
Nun liegt es stattdessen auf einem wildfremden Konto und das ist bei der Frankfurter Sparkasse. Das Paar hat die Sparkasse natürlich auch kontaktiert, ebenfalls vergeblich. Frank-Christian Pauli, Bankenexperte beim Verbraucherzentrale Bundesverband, meint:
Wer das Pech hat, sich bei einer Überweisung zu vertun und eine falsche, vielleicht auch sogar unbekannte, gültige fremde Kontonummer angibt, der hat erstmal aus Sicht der Bank das Nachsehen, weil ein gültiger Zahlungsauftrag vorliegt.
Eine Möglichkeit gibt es aus Sicht der Bank. Immerhin derjenige, der das Geld überwiesen hat, also der Käufer des Hauses, der könnte einen Nachforschungsauftrag stellen. Doch auch der lässt eine Anfrage des HR bisher unkommentiert. Das Paar aus Taunusstein fühlt sich betrogen und hat mittlerweile bei der Polizei Anzeige erstattet. Es sorgt sich, das Geld könnte längst weiter überwiesen, abgehoben und damit weg sein.
164.000 Euro futsch. Ein Paar aus Taunusstein verkauft ein Haus, bekommt dafür aber kein Geld, weil im Kaufvertrag die falsche Kontonummer steht. Ursula Meier hat uns über diese skurrile Geschichte informiert. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Anna Magel. Die Sendung gibt es wie immer als Podcast auf hrinforadio.de.